Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer weiteren gemütlichen Folge in unserer gemütlichen Hydrogen Bar. Hallo Johannes, du hast es dir wieder auf deinem Stuhl gemütlich gemacht und wir sprechen wieder über das schöne Thema Wasserstoff.
Hi. Ja, hallo Martin. Freut mich auch, dass wir hier wieder in trauter Runde zusammen sind uns wieder eine Nachricht aus der Wasserstoffwelt mitgenommen haben, die wir heute besprechen können. Denn also relativ neu wurde veröffentlicht, dass, also bitte, es geht um Stellantis, sagen wir mal so, fangen wir so rum an.
Ja, klar.
Und die produzieren ja schon seit bisschen Zeit Wasserstofffahrzeuge.
Ja.
Wer hätte das gedacht? Also hat man kaum mitbekommen. Aber kam jetzt eine Ankündigung, dass sie erwarten, bis 2030 100.000 Wasserstofftransporter Lastwagen zu produzieren pro Jahr.
Und jetzt könnte man sich natürlich denken, ja, ist das wirklich so was Besonderes? Aber ich würde schon sagen, ja, weil so eine Ankündigung in dieser Größenordnung hatten wir schon lange nicht mehr. Ich meine, wir hatten solche Ankündigungen auch früher schon mal, auch vor mehr als 10 Jahren waren solche Stückzahlen schon angekündigt, sind dann nicht gekommen, wie jeder weiß. Aber die letzten Jahre, hat man sich fast ein bisschen Sorgen gemacht, weil da ist sowas gar nicht erst angekündigt worden. Und jetzt wird es zumindest mal wieder angekündigt, ob es dann so kommt, ist die nächste Frage. Aber es ist zumindest mal wieder was angekündigt.
Und das andere, was da halt doch auch ein großer Unterschied ist, ist nicht eine Ankündigung, die einfach irgendwie auf einer PowerPoint-Folie basiert und quasi irgendwie in der Schublade liegt, sondern sie produzieren ja jetzt schon diese Transporter. Also im Moment gerade diese kleineren, wie nennt man die, Mini-Sprinter oder sowas, so Kastenwagen-mäßig mit Wasserstoffantrieb. Und es fühlt sich so an, als ob die gar nicht so gut laufen. Also es stand da, dass die im letzten Jahr 350 Stück, oder in diesem Jahr, also nicht im letzten, ich glaube, die haben Anfang dieses Jahres angefangen zu produzieren und innerhalb jetzt dieses halben Jahr haben sie 350 verkauft, was jetzt nicht so überragend ist.
Nein.
Aber dass sie da trotzdem dann planen, bis 2030 auf die 100.000 Stück zu kommen, das zeugt schon von Überzeugung, würde ich sagen.
Ja.
Und gerade wenn man halt gerade die Fahrzeuge schon verkauft, dass man dann trotzdem sagt, ja gut, das ist aber so und so wird's laufen, das ist schon ein gutes Zeichen.
Ja, würde ich auch sagen. Man sollte natürlich dazu erwähnen, Stellantis hat natürlich den gewissen Vorteil in der Hinsicht, dass sie ja ganz verschiedene Marken unter ihrem Dach, unter ihrem großen weiten Haus quasi vereinen und man natürlich dann schon Effekte erzielen kann, die da vorteilhaft sind. Du hast es schon erwähnt, schon aktuell gibt es ja 4 verschiedene Modelle von diesen Mini-Sprintern, von diesen Handwerkerfahrzeugen, quasi halt die kleine Version. Mhm. Es gibt ja immer diese kleine Version und die große Version zum Beispiel. Und aktuell gibt es eben von den 4 großen Stellantis-Marken schon jeweils diese kleine Version auch tatsächlich mit Wasserstoffantrieb, nämlich den Citroën e-Jumpy, den Fiat Professional e-Scudo, den Opel beziehungsweise Vauxhall, je nachdem, wo er verkauft wird, Vivaro und dann den Peugeot e-Expert. Also die 4 Marken Citroën, Fiat, Opel, Vauxhall und Peugeot, die sind sozusagen auf dem Markt mit einem Wasserstofffahrzeug, aber im Grunde sind alle 4 eigentlich das gleiche Brennstoffzellenfahrzeug, das gleiche Wasserstofffahrzeug, nur eben etwas anders im Aussehen und mit einem anderen.
Genau, ich glaube, die wären auch in derselben Produktionshalle gebaut.
Ja.
Also laufen vom selben Band runter. Und genau, wo ich mich vorher verbessern musste, die Verkaufszahlen 350 sind nicht seit Anfang diesen Jahres, sondern im Prinzip seit Anfang letzten Jahres. Also 2023, Ende 2022, Anfang 2023 haben sie wirklich angefangen, die zu produzieren. Und 350 im Jahr ist jetzt für so eine Serienproduktion eines Automobils jetzt nicht wirklich viel. Also irgendwie einer pro Tag fällt da von der Produktionslinie. Ich denke mal, die haben da so eine gemischte Produktionslinie. Also sie haben nicht eine Produktionslinie nur für diese diese Transporter.
Danke.
Aber ja, nichtsdestotrotz, es sind nicht alle wahnsinnig große Stückzahlen, aber sie wollen weiter expandieren und jetzt eben diese größeren Transporter mit aufnehmen, die auch noch herstellen, auch international. Also es geht nicht mehr nur darum, da in Frankreich zu produzieren und in Polen, sondern auch in Amerika, also Nordamerika, in Mexiko und da auch so einen tollen Pickup-Truck zu bauen.
Ja, genau. Der ist spektakulär. Es geht um den Dodge Ram 550, Johannes.
5.000, genau.
Eine Null mehr. Ein über 7 Meter langes Monster, was hinten auch Doppelreifen tatsächlich hat, um da richtig fett aufladen zu können.
Ja.
Also wirklich so ein Heavy-Duty-Fahrzeug, wie man es in Amerika gerne fährt, wie wir es alle kennen, wie man vielleicht so klischeehaft sich schon vorstellt, dass die damit da durch die Wüste brettern. Genau, und diese Version, dieses Fahrzeug soll es eben dann jetzt auch mit Wasserstoffantrieb, mit Brennstoffzellenantrieb tatsächlich dann geben, genau.
Mhm. Wobei ich glaube, das ist wirklich so ein Fahrzeug, das wirklich B2B-Einsatz, also wie nennt man das, im Commercial-Einsatz genutzt wird.
Ja,
also
genau. Ja, ja,
ich glaube, niemand,
das ist, glaub ich, jetzt
selbst in Amerika kauft sich jemand einen 7 Meter langen Pickup oder privat.
Ich weiß.
Aber wer weiß, wer weiß.
Ja, ja.
Ich habe da damals in Amerika mal diese Ram 1500 oder 2000 Watts, glaube ich, gesehen. Also das sind... ja, da ist noch ein weiter Weg bis 5.500.
Bis 5.500, genau. Genau.
Okay.
Du hast vorhin erwähnt, diese Produktionsstätten, die sind auch so ein bisschen vereinheitlicht, das hast du schon erwähnt, genau, an 2 Produktionsstandorten von Stellantis, in Ordin in Frankreich und in Gleiwitz in Polen findet die Produktion statt von diesen 4 Modellen. Die Technologie fußt ja, wie der ein oder andere von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht weiß, auf dieser Wasserstofftechnologie, auf diesem Wasserstoffsystem von Symbio. Sozusagen ein bisschen so die wie nennt man das, die Brain-Abteilung von Stellantis, was das Thema Wasserstoff angeht. Oder wie nennt man das jetzt offiziell so im Jargon? Johannes, du kennst
dich aus. Weiß ich nicht. Also eigentlich ist es ja eine eigene Firma, richtig?
Ja.
Also es ist so eine Art Spin-off. Also es ist ja nicht Spin-off, sondern die sind einfach beteiligt, Stellantis hat 30% oder 33% an Symbio.
Ja, genau.
Und ja, da ist quasi die Entwicklungsgesellschaft.
Ja, sowas. Nennen, oder? Ja, genau. Es gibt eben noch weitere Partner, die sich zum Teil schon sehr, sehr lang mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Und das ist auf der einen Seite Faurecia, die hier in Symbio jetzt aber auch nicht mehr Faurecia heißen, sondern Forvia. Schön ist ja auch, dass bei diesem Thema Wasserstoff sich ja munter umbenannt wird. Das ist ja auch immer ein Zeichen dafür auch, dass man es hier mit ganz was Neuem und ganz was Innovativem zu tun hat. War das bei der Batteriewelt damals eigentlich auch so, Johannes, auch dass sich diese ganzen Firmen und Zulieferer und so weiter alle erstmal umbenannt haben?
Ich kann mich nicht erinnern, dass das der Fall war, aber es gab ständig wieder neue Spieler und die wurden dann wieder aufgekauft und man wird dann Joint Ventures eingegangen und dann wieder neue Firmen gegründet.
Ja. Aber Und der andere Partner, der da eine gewichtige Rolle spielt, ist Michelin. Die Geschichte hat sich so entwickelt aus dem Umfeld von Renault heraus, also nicht direkt Stellantis, aber 2018 hat dann Michelin Symbio sozusagen aus der Taufe gehoben, aus einer Übernahme heraus von Renault, und 2019 ist Forvia dann eingestiegen, beziehungsweise Faurecia, und eben letztes Jahr 2023 dann Stellantis. Und das ist jetzt die Konfiguration, wie man es jetzt auch noch hat. Eben diese namhaften Player, die da beteiligt sind. Stellantis, Forvia und Michelin. Und da gibt es noch eine Beteiligung namens Innoplate, die im Endeffekt von Schaeffler kommt. Also auch die Deutschen, auch wir in Deutschland, wir haben zumindest einen Anteil an dieser Geschichte. Ob es eine Erfolgsgeschichte wird, das werden jetzt dann die nächsten Jahre zeigen. Aber da ist zum Beispiel auch eben halt Technologie, was die Brennstoffzelle betrifft, speziell die Bipolarplatte, die eben dann mit Know-how von Schaeffler entsteht.
Ja, und Symbio ist auch recht umtriebig. Also es ist nicht so, dass die jetzt nur irgendwie Stellantis versorgen mit ihren Systemen, sondern die tauchen immer wieder mal in der Presse auf. Also zum Beispiel, dass die dafür diese Extreme Age Rennserie Wasserstoffsysteme liefern oder dann für so ein, ich glaube, wir hatten mal sogar einen Podcast gemacht über diese Gaussin Nutzfahrzeuge oder Gaussin, wo wir nicht genau wussten, wie man die ausspricht.
Da war, glaube ich, seinerzeit diese Rallye.
Genau, dieser Rallye-Lastwagen.
Genau, dieser Rallye-Lastwagen von der Rallye Dakar war das, glaube ich, genau.
Ja. Genau. Und da ist überall dieses Symbio involviert. Und die werden natürlich jetzt auch ihr Wissen dort in diese ganzen Transporter von Stellantis einbringen. Was auch interessant ist in diesem Stellantis-Announcement, da wird so gut, also wird rein auf diesen Lieferwagen-Charakter abgehoben, weil es gibt ja auch diese gleichen Transporter quasi für Personentransport oder keine Ahnung, diesen typischen Volkswagen-Bulli-Style so ungefähr, wo man dann seinen Wohnwagen draus macht oder so oder Bilder Personen transportiert. Das wurde da gar nicht wirklich beschrieben oder so, diese Anwendung, sondern es ging rein um diesen Commercial Transport.
Ja.
Wer weiß, vielleicht haben sie es auch im Hinterkopf, aber zumindest ist es nicht die Hauptanwendung. So scheint es jetzt.
Ja.
Also da geht es wirklich um diesen Commercial-Bereich, um diese ganzen Handwerker wahrscheinlich, Lieferdienste, die halt wenig Zeit zum Tanken haben, aber viel unterwegs sein müssen.
Naja, genau. Auf diese Betagungszeit wird ja auch in den Veröffentlichungen, in der Pressemeldung und so weiter starker Wert gelegt, weil, was mich auch so etwas überrascht hat, Johannes, wahrscheinlich dich auch, die Reichweite unterscheidet sich zwischen der Wasserstoffversion und der Batterieversion jetzt gar nicht so sehr. Hm. Bei diesen kleinen Transportern, über die wir jetzt schon gesprochen haben, sind es 400 Kilometer Wasserstoff versus 350 Kilometer Batterie. Also wahrscheinlich je nach Umgebungsbedingungen und je nach Tagesform des Fahrers unterm Strich wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Und deshalb wird auf diese natürlich extrem verkürzte Betankungszeit dann Wert gelegt. Natürlich die Betankung mit Wasserstoff, die geht einfach schneller als das Laden der Batterie. Das ist klar. Aber das ist dann anscheinend halt wirklich dieser Vorteil, dieser Benefit, der diesen Handwerkern oder diesen Unternehmen, die so ein Fahrzeug sich dann eben halt kaufen sollen, schmackhaft gemacht wird, dass einfach halt die Utilization, die Nutzungszeit eben halt damit einfach höher ist als mit der Batterieversion.
Solange man halt eine Wasserstofftankstelle in der Nähe hat.
Ja, und genau.
Das ist wahrscheinlich dann wiederum die größte Herausforderung, gerade für so einen Handwerker, wenn der natürlich dann sagt, er muss jetzt eine halbe Stunde irgendwie mit dem Transporter zur Wasserstofftankstelle fahren und dann wieder zurück, dann lohnt sich das schon nicht mehr. Weil du musst ja die Arbeitszeit und so weiter einkalkulieren. Und es gibt halt noch nicht überall die Wasserstofftankstellen. Lustigerweise, das ist jetzt so eine Side-Story. Ich war vor kurzem in Toulouse und hatte auch einen Mietwagen. Dann bin ich da zurück zum Flughafen und wollte den abgeben. Und dann haben wir natürlich gedacht, ich muss den ja auftanken vor der Rückgabe. Hab da dann in Google die nächstmögliche Tankstelle gesucht, dann bin ich da hingefahren, dann war das eine Wasserstofftankstelle.
Ja, okay.
Aber reiner Wasserstoff. Da gab es kein Benzin und kein Diesel. Und musste ich mir eine andere Tankstelle suchen.
Weil du die Zukunft verschlafen hast mit deinem Mietwagen, Johannes. Ja? Da haben wir es schon.
Es gab ja kein Wasserstoffauto als Mieter. Aber das ist natürlich dann genauso blöd, wenn du sagst, du musst jetzt immer zum Flughafen fahren, nur um das Ding aufzufüllen.
Ja, natürlich. Ja.
Nee, ganz aber genau. Da haben wir ja vor kurzem die Sache mit der Heimwasserstoffgenerierung erzählt oder beschrieben, wenn man das natürlich kombiniert, dann kann man zu Hause in seiner Werkstatt den Wasserstoff herstellen und dann abends einfach da eintanken.
Ja, viel Zukunftsmusik. Was auch noch etwas Zukunftsmusik ist, sind diese Stückzahlen, die wir ganz am Anfang erwähnt haben, diese 100.000, die ja nicht nur aus diesen Kleintransportern dann bestehen sollen, sondern auch aus den etwas größeren Versionen. Also ganz klassisch ohne da jetzt natürlich jetzt da Mercedes in den Fokus rücken zu wollen. Aber das, was man dann so landläufig eben immer wieder Sprinter eben halt nennt, ist dann in dem Fall eben sowas wie der Fiat Ducato, der Opel Movano, der Citroën Jumper und der Peugeot Boxer, die dann auch noch dazukommen sollen, die dann also dieses Portfolio ergänzen sollen. Und so soll es dann eben kleine Transporter geben und große Transporter, jeweils in dieser Wasserstoffversion und in der Batterieversion. Diese großen Transporter sollen dann sogar noch etwas mehr Reichweite haben, nämlich von bis zu 500 Kilometern, was dann 80 Kilometer mehr als die batterieelektrische Version sein soll. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass die einfach ein bisschen mehr halt Platz haben, um da sozusagen halt zusätzliche Wasserstoffvorräte unterbringen zu können. Und aus diesem Mix heraus soll sich dann eben in Zukunft diese Zahl von 100.000 Fahrzeugen im Jahr ergeben. Ja, aber 2030 ist natürlich, das haben wir ja schon x-mal gesagt im Podcast, Johannes, ist natürlich auch nicht mehr so weit weg tatsächlich. Ja. Und es wird auch explizit von Seiten Stellantis darauf hingewiesen, ja, wir als Fahrzeughersteller, wir wären bereit, wir legen los, aber es muss halt auch die Infrastruktur geben, wie du es vorhin ja auch schon erwähnt hast, die Tankstellen gehören natürlich auch dazu.
Genau, und da kann man sich natürlich immer schön dann berufen drauf, dass die Tankstellen ja das Problem waren. Am Ende sind es ja nicht nur die Tankstellen allein, sondern es ist halt einfach die Nachfrage. Und da muss man schauen, gerade in dem kommerziellen Bereich ist es ja auch nicht so, dass die Leute sich die Lastwagen und Lieferwagen kaufen, weil die cool sind oder weil sie sexy sind, sondern die müssen halt gute Economies aufweisen, die müssen gute Kilometerkosten haben.
Ja.
Und wenn sie teurer sind, dann muss es halt trotzdem irgendwie Mehrwert bieten, dass der Kunde das dann zahlt. Also wenn wir Kunden sagen, oh, ich will jetzt meine Sachen mit emissionsfreien Fahrzeugen geliefert bekommen und wenn nicht, dann nehme ich sie nicht an. Dann funktioniert es natürlich, aber sonst muss es halt einfach billiger sein. Und ist, glaube ich, schon noch ein Punkt, also wo es ein bisschen dauert, wo man auch sehen wird, wie sich das entwickelt. Ich habe vor kurzem auf einer Konferenz mit jemandem aus Großbritannien gesprochen, der gesagt hat, bei denen ist jetzt inzwischen der Kilogramm Wasserstoff, ich glaube, über 20 Pfund teuer. Wo es sich einfach... es ist wirklich dann ein teures Vergnügen, da mit Wasserstoffauto zu fahren. Und im kommerziellen Bereich kann man sich das dann ja überhaupt nicht leisten.
Ja, wie wir es ja auch schon diskutiert haben, es ist eines der großen Probleme, ist ja wirklich, der Wasserstoff wird nicht billiger, sondern immer teurer.
Ja.
Solange auf der Erzeugerseite oder auf der Versorgungsseite nicht nennenswert was passiert, wird es auch die nächsten Jahre extrem schwierig bleiben. Was ich mir so ganz persönlich wirklich halt immer wünsche, sozusagen in meinen kühnsten Träumen, ist, dass wirklich dieser Mechanismus European Hydrogen Bank, über den wir ja auch schon öfter gesprochen haben, jetzt wirklich diese Erzeugerseite sozusagen mal triggert und mal einen Anschub gibt für den Staat, da wirklich halt in großem Maßstab Wasserstoff zu erzeugen und bereitzustellen. Weil erst wenn wirklich zuverlässig Wasserstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht, ergibt sich daraus dann ein sinnvoller Preis. Ich denke, man muss da wahrscheinlich gar nicht dann nochmal jetzt wirklich über Subventionen für den Wasserstoff nachdenken, weil wenn wirklich eben ausreichend Angebot vorhanden ist, was dann über diese Mechanismen vielleicht der European Hydrogen Bank dann eben sozusagen halt umgesetzt worden ist, dann ist das, glaube ich, ausschlaggebend genug, um dann auch auf der Verbraucherseite eben halt mehr zu machen und dann eben halt sinnvoll auch wieder Tankstellen installieren zu können und dann auch sinnvoll Fahrzeuge betreiben zu können. Aber das, was du erzählt hast mit deinem Gesprächspartner aus Großbritannien, ja, genau, ich sehe das eigentlich ganz genauso. Das ist wirklich das, was einem das Genick bricht, quasi, dass der Wasserstoff nicht billiger wird, sondern immer teurer und dass er einfach nicht zuverlässig genug in ausreichender Menge zur Verfügung steht und deshalb teuer ist.
Ja, das ist wahrscheinlich wieder ein eigenes Thema. Da können wir nochmal die Logistikkette beleuchten.
Und da kannst du das jetzt erstmal auch nichts dafür, das muss man auch sagen.
Immerhin bieten sie diese Modelle an und sind zuversichtlich, was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist.
Ja, nee, genau. Und das ist ja auch wieder noch so ein Zeichen, jetzt vielleicht, um das noch abzuschließen, auch, dass man eben auf der Verbraucherseite mal wieder halt ein bisschen so einen Punkt setzt und sagt, so, wir machen was. und quasi auf der Schiene halt auch versucht, dann die Erzeugerseite so ein bisschen halt zu triggern und anzustacheln. Ja, wir hoffen, dass das funktioniert. Und wenn nicht, ist es aber auch nicht so schlimm, weil den Hydrogen Bar Podcast, den wird es jetzt auch nicht umhauen, wenn Stellantis jetzt nicht auf 100.000 Fahrzeuge kommt.
Das stimmt, wenn sie nur 50.000 schaffen, ist ja auch in Ordnung.
Genau.
Gut, dann, ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Eigentlich ist das Thema wieder
geschlossen. Genau. Wir verlinken euch natürlich wieder die Artikel in den Shownotes.
Auf jeden Fall.
Genau, wenn ihr unserem unzusammenhängenden Gefasel jetzt richtig folgen konntet in dieser Folge, dann schaut euch am besten die Shownotes an und lest euch die entsprechenden Artikel von den Fachmedien und von Stellantis selber nochmal selbst durch. Da gibt es natürlich auch noch mehr Zahlen, mehr Einzelheiten, auch diese Strategie, die Stellantis da veröffentlicht hat, wie das dann aufgeteilt werden soll zwischen den Batteriefahrzeugen und den Wasserstofffahrzeugen und so weiter. Das ist da alles zu sehen. Also scrollt da einfach nach unten in eurem Podcast-Player, schaut euch das mal an, klickt es an. Und dann, wenn ihr das alles durchgelesen habt, Johannes, dann schreibt uns am besten, was wir hier wieder alles Verkehrtes erzählt haben in der Episode.
Genau, oder natürlich auch, was wir in Zukunft auch noch erzählen sollen, wenn ihr Themen habt, wenn ihr irgendwas hört, was cool ist, lasst es uns gerne wissen. Wir sind immer froh, wenn wir wieder Rückmeldung von euch bekommen.
Ja, so ist es.
Genau. Und erreichen könnt ihr uns unter der E-Mail kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de oder wenn ihr mal im Zug fahrt und neben Martin sitzt.
Genau. Ja, schöne Grüße, falls du zuhörst. Ich glaube, die Person, um die es da geht, die weiß es. Okay, eine schöne Woche an euch alle und wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Bis dann, macht's gut.
Bis dann, ciao.